alle Jahre wieder komme ich einmal zu euch. Wie der Weihnachtsmann oder das Christkind nur um 6 Monate versetzt im Sommer. Und ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Lasst uns am Anfang beten. Vater, ich danke dir, dass wir uns treffen dürfen hier in Frieden und Freiheit und dass du mitten unter uns bist. Und ich bitte dich, dass das Reden meines Mundes und die Gedanken meines Herzens vor dir wohlgefällig seien, du mein Herr, du mein Gott, du mein Heil. Amen. Ich bin kein Evangelist und trotzdem möchte ich heute diesen Gottesdienst mit einem Quiz beginnen. Die Quizfrage, ihr Lieben, heißt: Welche Käsesorte kommt in der Bibel vor? Welche Käsesorte kommt in der Bibel vor? Wer möchte einen Tipp abgeben? Schafskäse, Käsesorte. Wir wollen auf deutsches Brand haben. Niemand? Philadelphia-Käse kommt vor. Philadelphia. Was denkt ihr denn, wenn ihr an das Wort hört Philadelphia? Die einen sofort, ach ja, das ist die Gemeinde in der Offenbarung. Manch einer denkt, oh ja, da gibt es so einen Ort in den Vereinigten Staaten, in dem Staat Pennsylvania. Und es ist interessant, die Spuren zu verfolgen zu dieser Stadt Philadelphia in Pennsylvania, die vor mehreren hundert Jahren, vor 400 Jahren von Menschen gegründet wurde, die fliehen mussten wegen ihres Glaubens aus England, den sogenannten Quakern. Und die zogen nach USA in der Hoffnung, sagen, wir wollen dort eine Stadt bauen, eine Community, eine Gemeinde, die sich auszeichnet durch Philadelphia. Und dieses Wort stammt aus dem Griechischen, ist eine Kombination von Philea und Adelphos. Das ist die Liebe zu den Geschwistern. Die geschwisterliche Liebe, in der Bibel steht es Bruderliebe, aber übertragen die geschwisterliche Liebe. Diese Menschen, die diesen Wunsch hatten, wollten in der Kolonie damals einen neuen Ort schaffen, in dem Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtung in Frieden zusammenleben wollten. Und der Name wurde gewählt, weil er sagte, das ist unser Programm. Wir wollen eine Gemeinde bauen, wir wollen eine Community, eine Stadt bauen, die auf der geschwisterlichen Zuneigung basiert. Vor einigen Jahren hatte ich das Vorrecht, nach Philadelphia reisen zu dürfen. Beruflich, und dort nahm ich an einem Kongress teil, einem Symposium, und immer dann, wenn es Zeit gab, Freiräume zwischen den Veranstaltungen, machte ich mich auf, in die Stadt zu gehen, um die Stadt zu erkunden. Am Sonntagnachmittag bei meinem Zug durch die Stadt erlebte ich, wie die Menschenmassen alle zum Hafen strömten. Oh ja, aus Interesse schloss ich mich ihnen an. Ich stand schon am Eingang und wollte mein Ticket für diese Eintrittskarte, mein Geld für diese Eintrittskarte bezahlen. Da tippte mich meine Mitarbeiterin auf die Schulter und sagte, ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, es handelt sich um eine Veranstaltung der homosexuellen Gemeinde. Wenn wir heute von Philadelphia sprechen, ist die Assoziation mit der gleichgeschlechtlichen Liebe liegt auf der Hand. Und ihr Lieben, was ist aus diesem Anliegen der Menschen geworden, die diese Stadt gegründet haben? Um Philadelphia, ihr Lieben, geht es in unserem heutigen Predigtext aus dem Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief ist an Menschen gerichtet, die eine ganze Menge durchgemacht haben. Sie haben eine Welle von Verfolgungen erlebt und sie haben die durchgestanden. Aber so ganz spurlos sind die nicht ganz an ihnen vorbeigegangen, denn sie sind einfach träge, müde geworden. Manche Christen haben sogar begonnen, die Veranstaltungen, die regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen zu vernachlässigen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, wir wissen nicht genau, wer es ist, beginnt mit der Einzigartigkeit von Jesus und zeigt auch, wer Jesus ist, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Überlegenheit. Und ganz am Ende, und dann tauchen wir ein in unserem Predigtext, gibt er Tipps und Tricks zum Wochenende. Nein, praktische Hinweise wie das umgesetzt wird. Ich lese aus dem 13. Kapitel die Verse 1 bis 6. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig, lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er, Gott, hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, denn was können mir Menschen tun? Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht die Philadelphia. Diese Liebe, die geschwisterliche Liebe, man würde heute sagen, Blut ist dicker als Wasser. Das kennen wir. Wie Geschwister zusammenhalten, erleben wir an vielen Stellen. Aber, ihr Lieben, dieser Begriff der Bruderliebe ist durch Jesus Christus wesentlich erweitert worden. Nämlich, weil Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist, unser Bruder geworden ist, unsere Schwester, sind wir, die ihm nachfolgen, untereinander Bruder und Schwester, weil wir zu einem Leib, zu einer Person gehören. Diese Liebe bezeichnet diese Liebe untereinander, die wir in unseren Gemeinden umsetzen wollen. Im Neuen Testament aber begegnen wir noch einem anderen Wort für Liebe. Die Griechen kennen insgesamt 5 Worte für Liebe, 2 greife ich heraus, plus 1 später. Ein Wort, das immer wieder auftaucht, ist die Agapeia, die Agape. Diese Liebe bezeichnet eine aufopferungsvolle Liebe, bezeichnet die Liebe Gott zu den Menschen. Eine selbstlose Liebe, eine allesgebende Liebe. Und die beste Beispiele, die beste Beschreibung, die wir finden können, hat uns Paulus gegeben im 13. Kapitel seines Briefes an die Korinther. Und da sagt er, diese Agape, diese Liebe ist langmütig und freundlich. Die Agape eifert nicht, die Agape treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Diese Agape, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. In der Bibel, im Neuen Testament, sind diese beiden Begriffe Agape und Philadelphia miteinander verwoben. Das lesen wir schon im Alten Testament, in dem höchsten Gebot der Bibel, das Jesus auch zitiert, wo er sagt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, die beiden Begriffe, die beiden Worte sind verzahnt. Es ist ein Miteinander, die sind beide Liebesbegriffe. Und wer sich aufmacht und das Neue Testament einmal untersucht, an welchen Stellen wir im Luthertext Liebe finden, welches der griechischen Worte, die ich genannt habe, dort auftauchen, wird feststellen, es gibt keine Einheitlichkeit. Die beiden Worte sind austauschbar. Warum? Einfach, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Weil die Agape-Liebe zuerst kommt und diese Agape-Liebe resultiert in der Bruderliebe von Geschwistern, von Bruder und Schwestern. Und das beste Erinnerungswerkzeug, das wir haben an diese Symbiose, an diese Kombination dieser beiden Begriffe, ist das Kreuz. Der vertikale Balken steht für diese Agapeia, die Liebe von Gott zu Menschen, denn also hat Gott die Welt geliebt, damit wir unseren Bruder lieben. Die Kombination. Und jemand sagt, ach, grau ist alle Theorie, wie funktioniert denn das in der Praxis? Ich möchte euch dazu ein Beispiel geben. Ich bin zusammen mit meinem jüngeren Bruder aufgewachsen und wir waren von Anfang an ein Herz und eine Seele. Nee, genau andersrum. Von Anfang an war unser Verhältnis geprägt von Neid, Hass, Wut und Ärgernis auf den anderen. Ich weiß bis heute nicht, warum das so ist. Aber oft kämpften wir miteinander. Wir wollten dem anderen ganz bewusst wehtun, sogar ihn umbringen. In solchen Situationen wusste mein Vater oft kein anderes Mittel, als den nächsten rumliegenden Gegenstand zu nehmen und auf uns einzuschlagen. Hat aber wenig Erfolg gehabt. Die Konsequenz ist, wir lernten uns mit der Zeit aus dem Weg zu gehen. Das ist die beste Methode, um Konflikte zu vermeiden. Aber im Studium kamen wir wieder zusammen und es geschah, dass wir sogar den gleichen Hauskreis besuchten. Und ich denke, ihr könnt euch ausmalen, was dann passierte. Wir kamen uns wieder über die Haare, über der aufgeschlagenen Bibel. Da nahm mich der Hauskreisleiter auf die Seite und sprach auf mich ein. Und ich verteidigte mein Verhalten und sagte, ich kann ihn nicht ausstehen. Ich mag ihn nicht. Und er sagte zu mir, ja, du musst ihn ja gar nicht mögen. Du musst ihn nur lieben. Du musst ihn nicht mögen, du musst ihn nur lieben. Ihr Lieben, diese Worte haben mich tief getroffen. Und diese Worte haben die Wirkung bei mir nicht verfehlt. Denn diese Worte und diese Stellungnahme meines Hauskreisleiters haben bei mir etwas ausgelöst. Sie waren ein Startpunkt für eine andere, für eine tiefere, auf der Agape-Liebe basierten Beziehung zu meinem Bruder. Heute sind 50 Jahre vergangen und glaubt mir, ich würde meinen Bruder niemals heiraten, weil wir so grundverschieden sind. Aber ich darf erkennen, was diese Liebe in uns bewirkt hat, weil wir dieser göttlichen Liebe Raum gegeben haben. Ich will dich lieben. Und heute habe ich eine herzliche, tiefe Liebe zu meinem Bruder und er zu mir. Und ich habe eines gelernt, diese Bruderliebe, die verknüpft ist mit der AGP, ist eine Sache des Willens und nicht des Gefühls. Aber woran wird denn diese Bruderliebe sichtbar? Vier Bereiche nennt uns unser heutiger Predigttext. Und es sind vier Bereiche, die in Gemeinsamkeit aufwachsen. Es sind Bereiche, in denen eigentlich mein Ich dominiert. Es sind Bereiche, die unter der Herrschaft meines Egos stehen, meines Selbst. Und der erste Bereich ist die Gastfreundschaft. Und so hören wir im Vers 2, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Was denken wir an Gast, wenn wir Gastfreundschaft hören? So eine Einladung zum Mittagessen, raten mal, wer zum Essen kommt oder sowas? Nach orientalischem Verständnis beinhaltet Gastfreundschaft viel, viel mehr. Es bedeutet dem Gast Zugang zu ermöglichen, zu gewähren zu meiner Familie, zu mir selbst. Wenn ein Orientale einem anderen Gastfreundschaft gewährt, dann legt er sich offen und öffnet sein ganzes Herz. Ich gebe ihm Anteil an meinem Leben und ziehe mich nicht in meine Privatsphäre zurück, so nach der Devise, my home is my castle. Gastfreundschaft heißt, ich bin bereit, dir Anteil an meinem Leben zu geben, dir mein Leben mitzuteilen. Und das ist eigentlich ein besonderes Privileg. Da erzähle ich jemandem etwas aus meinem Leben, was mir sehr bedeutsam ist. Und damit drücke ich doch einiges aus. Ich vertraue dir. Was sagt das über die Qualität unserer Beziehung aus? Eine junge Familie lebt aus beruflichen Gründen in Australien. Schnell finden sie Anschluss an eine christliche Gemeinde. Tolle Gemeinde mit super Lobpreis, tolle Aktion. Nehmen regelmäßig an den Gemeindeveranstaltungen teil. Sind sogar Mitglied im Hauskreis. Und eigentlich fühlen sie sich so richtig wohl, angenommen. Aber an Weihnachten ist von Australien schnell mal nach Deutschland zu chatten, ist nicht so ganz einfach. Am Weihnachten sind sie trotzdem in Australien. Aber dann, dort zu dem Zeitpunkt, wo die bodenständigen Familien zusammenkommen, lädt sie niemand ein. Sie bleiben außen vor. Niemand in dieser Supergemeinde ist bereit, sein Haus für sie zu öffnen und sie hineinzubitten in den engsten Familienkreis. Als sie mir das erzählt haben, habe ich noch den Schmerz gefühlt, der in ihren Herzen passiert ist. Auf der anderen Seite habe ich in Toronto vor vielen Jahren in Kanada, ich musste dorthin reisen, etwas ganz anderes erlebt. Ich kannte niemanden in Toronto. Mein Pastor in meiner damaligen Gemeinde sagt, ich kenne jemanden, ich rufe den an, dort kannst du sein. Also flog ich nach Toronto. Ich hatte keine Ahnung, wer mich abholt. Ich hatte keine Ahnung, was kommt. Ich hatte nur die Zusicherung, dort ist ein lieber Bruder, eine liebe Familie, die werden sich um dich kümmern. Und ich sehe heute noch vor meinen Augen, wie ich an dem Flugplatz in der Wartehalle dort wartete und deinen lieben Bruder Steinke sah, wie er mich in seiner rührenden, wunderbaren Art versorgt hat, um alles gekümmert hat, zur Eisenbahn gefahren. Ich war ein Mitglied seiner Familie und ihr Lieben, das hat er gemacht, obwohl wir uns vorher nie gesehen haben, obwohl wir uns vorher nie gekannt haben. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Wie sieht es aus mit den Bedürfnissen der anderen? Denn der Schreiber hier fährt fort im Vers 3 und sagt, denkt an die Gefangenen, an die Misshandelten. Und ihr Lieben, hier geht es viel mehr als Gefängnisse. Schade, dass Donald heute nicht dabei ist. Das wäre der Satz für Sie gewesen. Nein, es geht nicht darum, sondern es geht in diesem Abschnitt, in diesem Vers, um ganz konkrete Hilfeleistungen. Denn damals, wenn jemand ins Gefängnis geworfen wurde, war er auf die Versorgung durch die unmittelbaren Angehörigen angewiesen. Menschen mussten ihn mit Speisen und Trank versorgen. Menschen mussten ihn mit medizinischer Hilfe versorgen. Ohne das konnten sie nicht leben. Es geht um konkrete Hilfeleistung. Und was es bedeutet, das zeigt uns ja auch Jesus in dem Beispiel vom barmherzigen Samariter. Er gibt uns ein wunderbares Anschauungsbeispiel. Denn dort steht nicht mehr die Frage im Mittelpunkt, hey, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was will ich haben, sondern ganz im Gegenteil, was hilft dem anderen, was brauchst du? Paulus schreibt davon im Philipperbrief und sagt, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, das es anderen ist. Einfach dem anderen zu zeigen, du bist mir wichtig, deine Bedürfnisse sind mir wichtig. Ich nehme Anteil an deinem Leben und ich bin da und kümmere mich um dich. Wir lesen auch diesen Hinweis, weil ihr noch selbst im Leibe lebt. Und das ist nichts anderes als eine Erinnerung daran, dass auch wir selbst in eine solche Situation geraten können, wo wir eine Hilfe brauchen, wo wir Unterstützung benötigen. Und ihr Lieben, was ist es für ein Vorrecht zu wissen, dass ich auch in schwierigen, vielleicht herausfordernden Situationen nicht allein stehe, sondern dass ich Brüder und Schwestern an meiner Seite weiß, die bereit sind, mich zu unterstützen, wenn es Not tut. Vor Jahren zog ich um aus Bayern nach Niedersachsen und suchte natürlich eine Wohnung. Und diese Wohnungssuche gestaltete sich äußerst schwierig. Denn ich musste jedes Wochenende am Freitagnachmittag 500 Kilometer hochfahren, kurz nach Morgengrauen zur Zeitung tapern, dort die neueste Zeitungsausgabe holen und dann telefonieren und fuhr dann am Samstagnachmittag wieder 500 Kilometer nach Süden. Und ich erinnere mich doch gut an manche Fahrt, erfolglos, einfach nichts erreicht. Und die Zeit wird knapp. Ich habe Brüder kennengelernt, dort in Braunschweig, sie boten sich an, mir zu helfen. Und ihr Lieben, sie haben sogar die Wohnung für mich gemietet. und ich habe diese Wohnung zum ersten Mal betreten bei meinem Einzug. Sie haben alles für mich gemacht. Sie kümmerten sich um die Hilfe beim Einzug. Es war fantastisch. Und als ich dann letzte Woche die Einladung, die Anfrage bekam, kannst du vielleicht einem Bruder beim Einzug helfen? War die erste Reaktion, hey, ich bin mit der Predigt beschäftigt, ich habe keine Zeit. Ne? Alles, was noch zu tun muss, der Haushalt. Aber dann erinnere ich mich an diese Dinge und sagt, hey, auch wenn ich keine Zeit habe, ich bin dabei und habe ihm beim Umzug geholfen. Der dritte Bereich, als beispielhaft, den uns der Schreiber des Hebräerbriefs hier zeigt, ist die Wertschätzung auch in der Sexualität. Er schreibt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Und hier in diesem Abschnitt begegnen wir der dritten Art von Liebe, dem Eros. Und ihr Lieben, wenn ich rumgucke, Wochenende war ja, oder ist CST, ja, wenn ich mir die Nachrichten anschaue, dann stelle ich fest, wir leben in einer Zeit, die unglaublich fordernd ist, die von uns fordert, möglichst alle Spielarten von sexueller Betätigung tolerant gegenüberzustehen. Maßstäbe, die uns Gott gegeben hat, werden von vielen als überholt wahrgenommen. Aber diese brüderliche Liebe geht weit über den Eros hinaus. Sie zeigt sich in der Verpflichtung zur Treue, in der Verpflichtung zur Treue in der ehelichen Gemeinschaft. Und genau in dem Zeitpunkt, wenn das erste Feuer der Liebe, dieser Eros, verfloschen ist, was bleibt denn dann? Was ist denn noch dann? Ist dann ein Fall ins Bodenlose, Rücksturz zur Erde? Oder gibt es eine andere Liebe, die da ist? Die Bruderliebe? Ist die Bruderliebe ein beständiges Element einer ehelichen Gemeinschaft? Und dann denke ich darüber nach, welch eine Wirkung kann zum Beispiel eine Ehe haben, die öffentlich-rechtlich geschlossen wurde, eine lebenslange Ehe, eine Verbindung zwischen Mann und Frau? Welche Wirkung kann denn das in der Welt haben auf Menschen, die zunehmend vereinsamt sind, die zunehmend moralisch orientierungslos sind? Wenn nämlich nicht mehr die Erfüllung meiner Wünsche und mein Recht auf Lust mein Verhalten bestimmen, sondern die Bedürfnisse des anderen. Wenn ich meinen Ehepartner als ein wertvolles Geschöpf Gottes sehe und nicht als ein Sexobjekt. Jemand sagte mal, heirate nie, wenn du glücklich werden willst, sondern nur, wenn du den anderen glücklich machen möchtest. Der vierte und vielleicht der interessanteste Bereich, der uns angeht, ist der Umgang mit dem Geld. Seid nicht geldgierig, sagt der Schreiber, und lasst euch genügen an dem, was er ist. Vor einiger Zeit habe ich meinem Freund telefoniert, der ist in den USA, und wir sprachen so über die allgemeine Situation. Ich fragte, wie geht's denn bei euch? Und er sagte, it's all about money. Es geht nur ums Geld. Egal, ob bei der WM mit Infantino und Trump oder mit unserem Alltag. Geld spielt eine enorme Rolle. Und Geld und Bruderliebe, wie hängt das zusammen? In der Welt gibt es diesen Ausspruch, beim Geld hört die Freundschaft auf. Und was sagt die Bibel? Am Umgang mit dem Geld wird deine Freundschaft sichtbar. Genau das Gegenteil. Und wir sind aufgerufen, dieses Gegenteil zu praktizieren. Denn Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, und ihr könnt nicht Gott dienen und das Geld anbeten. Sehe ich die finanzielle Not meines Bruders, meiner Schwester? Bin ich bereit, ihm ein Darlehen zu geben, auch wenn ich genau weiß, der wird es wahrscheinlich niemals wieder zurückzahlen? Ich sehe, weil viele Menschen gefangen sind in diesem Mammon und die Frage, wie komme ich denn da los von diesem Geld, von dieser Sucht vom Geld? Und die einzige Methode, ihr Lieben, die gibt es heute kostenfrei von mir, indem ihr das Geld verschenkt. Indem ihr euer Geld verschenkt, brecht ihr diese Macht des Mammon. das einfach praktisch zu leben. Geld, dieses Geld soll keine Macht über mich haben. Diese vier Tipps und Tricks gibt der Schreiber des Hebräerbriefs an seine Leser und an uns. Und eigentlich, wenn man zusammenfasst, sind es Aufforderungen an mich: Hey, nimm dich zurück. Stell dich in die zweite Reihe, lass den anderen den Vortritt, fang an zu dienen. Aber wie kann ich denn das praktisch tun? Wie kann ich das praktisch leben? Ich muss etwas weitergeben, aber ich kann eigentlich nur das weitergeben, was ich schon beschenkt bekommen habe. Nur das, was ich bekommen habe, kann ich weitergeben. Und das ist sicher. Und da schreibt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Das heißt, in deinem Herz hast du jede Menge von dieser Liebe. Und diese Liebe kannst du überfließen lassen an andere. Weil Gott dich liebt und weil diese Liebe in dein Herz gegossen ist, weil Gott dich angenommen hat mit Stumpf und Stiel, mit Haut und Haaren, so wie du bist, kannst du auch offen sein für den anderen und dich für ihn öffnen. Ich kann auch die Bedürfnisse des anderen sehen, um mich um sie kümmern. Ja, mich derer annehmen. Warum? Weil ich erfahren habe, dass Jesus sich um mich kümmert. Dass ich ihm nicht egal bin, dass er mich versorgt. Dass Jesus auf mein Wohl bedacht ist. Dass ich alles habe durch ihn. Und deshalb kann ich weitergeben. Das Bild kennt ihr alle im Psalm 23. Wo David singt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich darf treu sein. Ich darf treu sein, weil Gott mir die Treue hält. Weil Gott nicht sagt, je nachdem, wie du dich verhältst, so und so. Er sagt, ich stehe zu dir, auch wenn du untreu bist. Sind wir untreu, sagt Paulus, so bleibt er treu, denn Gott kann sich nicht verleugnen. Und auch das Verlangen nach Geld, die Sucht nach immer mehr, eigentlich gründet sie ja auf meinem fehlenden Vertrauen. Ich muss kämpfen, Ivo, weil ich nicht vertraue, dass Gott, der alle Schätze des Himmels in seiner Hand hat, mich versorgt. Auch in finanziellen Angelegenheiten. Und ich darf zuversichtlich sein, weil Gott mir versprochen hat, wenn ich zuerst nach seinem Reich trachte, wird mir alles zufallen. Und ihr Lieben, deshalb schließt unser Text auch mit einem wunderbaren, zuversichtlichen Worten. Wir können getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, denn was kann mir ein Mensch tun? Amen. Ich möchte mit euch jetzt ein Gebet singen. Ein Gebet singen, denn es gibt eine Person, ähnlich wie die Quäker in Philadelphia, die sagte, wir möchten gern eine solche Community, eine Gemeinde bauen, in der diese Bruderliebe hervorsticht, in der diese Bruderliebe das Zeichen ist, an dem die Menschen erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich denke an Nikolaus Graf Ludwig von Zinzendorf. Und er ist ein wunderbares Lied geschrieben, Herz und Herz vereint zusammen. Und wenn man das liest, ihr Lieben, dann ist es ein Gebet. Wir wollen das Gebet zum Abschluss gemeinsam singen.